Es ist für uns eine Freude, heute Abend hier sein zu dürfen. Es ist die Gnade des Herrn, dass das möglich geworden ist. Wir freuen uns, wieder in Deutschland sein zu dürfen und unter Geschwistern, die Gottes Wort lieb haben. Der Brief, mit dem wir uns befassen wollen, ist ein kurzer. Es sind einige Bücher in der Heiligen Schrift, die haben nur ein Kapitel. Und zu diesen gehört der Philemonbrief. Aber kurze Worte können mitunter sehr entscheidend gewesen sein in der Geschichte der Menschheit. Es gibt einen sogenannten Kirchenvater, das heißt einer der alten Gottesmänner, einige Jahrhunderte nach Paulus Zeit. Der hieß Johannes Chrysostomus. Er war ein sehr begabter Mann, ein beredeter Mann. Er hat einiges geschrieben, das wir bis heute noch haben. Er hat Kernworte hin zurückgelassen und eines von diesen ist, eines der größten Nöte oder der Grund für alle unsere Nöte, wollen wir es so sagen. Der Grund für alle unsere Nöte ist der, dass wir nicht Gottes Wort kennen. Das ist ein gutes Wort, das uns hinweist auf die Wichtigkeit von Gottes Wort, wie wir das schon gehört haben. Wenn in der Geschichte der Menschheit dieser Brief, und wenn auch nur von Christen, echten Christen, ernster genommen worden wäre, wäre uns sehr, sehr viel Not erspart geblieben. Er ist ein Brief an einen Sklavenherrn, an einen Mann, der Sklaven hatte, auf jeden Fall einen. Wahrscheinlich mehr, denn er war offenbar ein wohlhabender Mann. Und das Wort, das Paulus an diesen Mann richtet, ein Wort Christi, das heißt ein Wort, das nicht nur von einem Menschen zu einem anderen hinübergeht, sondern ein Wort, das Paulus von Christus bekommen hat und diesem Mann gibt. Es war ein Christ, Philemon war ein guter, ein ernster Christ. Das Wort, das er ihm weitergibt, ist so entscheidend für das Verhältnis von Menschen zueinander. Wenn wir dieses Wort und die Art und Weise, wie es ausgerichtet wird, erfassen, dann lernen wir, wie wir miteinander auf eine bessere Art und Weise umgehen können. Nicht nur wie Sklavenherren mit ihren Bediensteten umgehen sollen, ob sie weiterhin Sklaven bleiben sollen oder ob man sie freigehen lassen soll, sondern wo immer Beziehungen sind, wo einer etwas höher steht als die anderen, Eltern über Kinder und so weiter, Männer und Frauen. Wir alle können von diesem Brief lernen. Jesus hat einem jeden von uns da eine ganze Menge zu sagen. Und ich hoffe, er wird uns zum Segen sein in diesen Tagen, diesen zwei kurzen Tagen. Kurz etwas zur Geschichte dieses Briefes. Die Geschichte des Philemonbriefes ist verwoben mit der des Kolosserbriefes. Die zwei Briefe gehören zusammen. Und der Kolosserbrief ist wiederum sehr stark verwandt mit dem Epheserbrief. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber zunächst einmal die Verwobenheit des Philemonbriefes zum Kolosserbrief. Beide Briefe gelangen nach Kolosse in Begleitung eines Sklaven namens Onesimus, der von dort stammt, von Kolosse. In beiden wird ein gewisser Archippus angesprochen. In beiden Briefen grüßen Paulus und Timotheus am Anfang. in beiden Briefen lassen am Schluss dieselben fünf Brüder grüßen, mit der Ausnahme, dass im Kolosserbrief dazu noch ein Sechster kommt, ein Justus Jesus, der ebenfalls grüßt. In beiden Briefen schreibt der Apostel Paulus als ein Gefangener. Der Brief ist ein geschichtliches Zeugnis. Ein Zeugnis von den überraschenden Wegen Gottes im Leben von Menschen. Und sehr viele von uns haben wirklich überraschende Führungen im Leben mit Gott erlebt. Dieser Brief zeugt davon. Er ist ein Zeugnis von der Verwandlungskraft der Christusbotschaft im Leben eines einzelnen Menschen. Und er ist ein Zeugnis davon, wie die Christusbotschaft von innen her ungesunde gesellschaftliche Verhältnisse verändert. Nur wenige Jahre zuvor war ein hoher römischer Beamter von einem Sklaven ermordet worden. Wahrscheinlich hatte er es bis zum Hals zu viel. Und trotz seines Standes, er wusste, er hatte zu fürchten, aber er konnte sich wahrscheinlich nicht halten und hat diesem Mann das Leben genommen. Zur Vergeltung ordnete der Kaiser Nero an, 400 Sklaven hinzurichten. Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene. Was aber die Gewalt nicht vermochte, das war Gewalt. Man versuchte, die Sache in die Hand zu kriegen, in Begriff. Aber das Gesetz zusammen mit der Gewalt, denn hinter dem Gesetz ist immer Gewalt, hinter dem Gesetz Moses stand die Gewalt Gottes. Was das Gesetz nicht vermag, das kann die Gnade Gottes von innen her erreichen. Wo sie, die Gnade Gottes, Eingang finden darf, verwandelt sie Herzen von Menschen jeden Standes, die dann zu wahren Brüdern werden. Das hat man in Irland erlebt, im Kampf zwischen Katholiken und Protestanten. Ich habe einen lieben Bruder kennengelernt, dessen Name öffentlich bekannt ist. Ein Politiker ist er. Aber er ist ein anderer Mann als viele, was man von ihm hält. Ein wirklicher Bruder in Christus. Ein wahrer Riese in der Verkündigung des Evangeliums. In seiner Gemeinde sitzen frühere Katholiken und Protestanten nebeneinander, beide mit Jesus versöhnt. Und sie haben aufgehört, gegeneinander zu kämpfen und kämpfen jetzt zusammen für die Sache des Evangeliums. Das kann Jesus tun in seiner Gnade. Er hat ja das Problem schon längst am Kreuz überwunden, wie Paulus das im Epheserbrief Kapitel 2 so schön schildert. Wo die Gnade Eingang finden darf, verwandelt sie Herzen von Menschen jeden Standes, die dann zu wahren Brüdern werden. Von dieser Gnade gibt dieser kurze Brief Zeugnis. Wo dieser Brief abgefasst wurde, ist auch von Interesse. Weil Paulus ein Prophet Gottes ist, ich darf vielleicht vorausschicken, dass drei Orte in Frage gekommen sind für solche, die sich mit dem Philemonbrief befasst haben. Paulus ist ein Gefangener. Man fragt sich, wo er sich wohl befinden dürfte. Viele sagen in Rom, andere lassen diesen Brief entstehen aus der Zeit oder in der Zeit, als er in Caesarea war, in Israel. Dort war er ja bekanntlich für 2 Jahre im Gefängnis. Ab und zu wurde er gern gehört von Festus, denke ich war es. Und dann wurde er nach Rom geschickt, als er sich auf den Kaiser berief. Es sind einige, die denken an Ephesus, obwohl von einer Gefangenschaft in Ephesus in der Schrift nicht die Rede ist. Also, weil Paulus ein Prophet Gottes ist, sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen. Dies ist der entscheidende Aspekt, das Entscheidende in der Frage, wo schreibt er? Denn wer von uns sich mit dem biblischen Wort befasst und zu Kommentaren greift, der wird früher oder später erfahren, dass solche, die als evangelikal, bibelgläubig, ernste Bibelstudierende gelten, nicht immer Gottes Wort so ernst nehmen, wie es ernst genommen werden will. Deshalb verweise ich auf diesen Aspekt, diese Seite. Weil Paulus ein Prophet Gottes ist, sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen, zumal sie in Gottes unverbrüchlichem Wort stehen. In diesem Brief, wie in dem an die Philipper, rechnet Paulus mit seiner Freilassung aus römischer Gefangenschaft. Eine solche Erwartung war in Caesarea unbegründet. Lukas erzählt uns, dass er ein Gefangener blieb, bis er nach Rom kam. Und da unser Brief mit dem an die Kolosser zeitlich verzahnt ist und dieser wiederum inhaltlich mit dem Epheserbrief, der auch von einer Gefangenschaft aus geschrieben wurde, sind die vier Briefe, Epheser, Kolosser, Philipper, Philemon, als in Rom abgefasst zu betrachten. Wann wurde er geschrieben? Welches ist die Abfassungszeit? Nun, das ist schwer. Diese Frage ist immer wieder schwer zu beantworten. Denn wir haben nicht allzu viele Anhaltspunkte, um feststellen zu dürfen, dies geschah dann in der Geschichte und das geschah dann zu dieser Jahreszeit oder in diesem Jahr. Aber sie liegt doch wahrscheinlich zwischen 60 und 62 nach Christus. Ein gewisser Dr. Hebert aus den USA meint, sie dürfte der Sommer des Jahres 62 gewesen sein. Ich denke, er ist wahrscheinlich sehr nahe recht. Der Überbringer des Briefes, wer dürfte das sein? Zu dieser Frage sind drei Beziehungen zu berücksichtigen. Erstens einmal Tychikus, ein Mitarbeiter von Paulus, dessen Name wir vielleicht schon kennen, wenn wir neutestamentliche Briefe gelesen haben. Tychikus und der Kolosserbrief. Was haben die zwei zusammen miteinander zu tun? In Kolosser 4, den Versen 7 bis 9, lesen wir: Über alles, was mich angeht, wird Tychikus euch in Kenntnis setzen. Das heißt, Paulus erwartet, dass er zugegen ist in Kolosser, wenn jetzt dieser Brief ankommt. Die zwei werden miteinander zeitlich verbunden. Der geliebte Bruder und treue Diener und leibeigene Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe und jetzt bei euch ist, könnt ihr sagen, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen aufrichte, tröste, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist. Dieses schreibt er im Kolosserbrief. Aber der Onesimus kommt zu Philemon, also auch ist Philemon dann in Kolosse. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist. Aber Onesimus ist zu diesem Zeitpunkt noch in Rom, wenn Paulus dieses schreibt. Wenn der Brief gelesen wird, wird er in Kolosse sein. Sie, Tychikus und Onesimus, werden euch über alles hier in Rom in Kenntnis setzen. Tychikus scheint hier der Überbringer des Kolosserbriefes zu sein. Wie ist es nun mit Onesimus und die Kolosserbrief-Gemeinde? Tychikus bringt Onesimus, von dem der Brief an Philemon handelt. Er bringt ihn mit. Beide werden in der Gemeinde in Kolossä über das Ergehen des Paulus berichten. Onesimus, teilt der Apostel den kolossischen Christen mit, ist einer von euch. Dass das nicht lediglich im geografischen Sinne zu nehmen ist, das heißt, dass er einmal aus dem geografischen Ort Kolossä kam, zeigt die gleiche Formulierung in Vers 12 desselben Kapitels, wo es von Epaphras heißt. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist. Dieser Epaphras war ein Lehrer in der kolossischen Gemeinde, der sich zur Zeit des Schreibens dieses Briefes an Kolosse in Rom bei Paulus aufhielt. Onesimus ist aber erst in seiner Abwesenheit von Kolosse zum Glauben gekommen. Mit den Worten in Kolosser 4, Vers 9, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist, wird der noch nicht lange im Glauben stehende Onesimus den dortigen Geschwistern in Kolosse bereits empfohlen. Er stammt von Kolosse geografisch, kommt nach Hause in Kolosse, ist ein Kind Gottes wie die dortigen Christen, gehört also bereits zu ihnen. Bereits in Rom, während Paulus an die Kolosser schreibt, ist er einer von ihnen, also auch geistlich. Und Philemon und die Kolosserbriefgemeinde? Nun trifft sich in eine Gemeinde im Hause dieses Philemon, Philemon 1 und 2, zu dem Onesimus zurückkehrt. Philemon wohnt in Kolosse. Onesimus kehrt zurück nach Kolosse, und zwar zu Philemon. Wenn nun dieser Rückkehrer als zur Gemeinde des Kolosserbriefes betrachtet wird, wie Paulus das den Kolossern mitteilt, wird das auch von seinem Herrn zu sagen sein. Dieser ist zwar nicht notwendigerweise in der Leitung der Gemeinde in Kolosse, hat aber sein Haus für die Zusammenkünfte der Geschwister zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt, dass in beiden Briefen von einem Archippus die Rede ist, der im Dienst des Evangeliums steht, anscheinend in einer und derselben Gemeinde, also in der kolossischen. An dieser Stelle dürfte eine kleine Erklärung am Platz sein. Nebst Jerusalem kann man von keiner neutestamentlichen Gemeinde sagen, dass sie sich in einem speziellen Gotteshaus versammelte. So sehr haben wir uns an ein besonderes Haus für Gemeindezusammenkünfte gewöhnt, dass wir von Hausgemeinden sprechen, sobald sie sich in einem Privathaus treffen. Wenn aber Christen in Ephesus sich in einer Schule versammelten, wird deshalb in der Schrift noch nicht von einer Schulgemeinde gesprochen. Und wenn verfolgte Christen sich im Wald getroffen haben, sprechen wir auch nicht von Waldgemeinden. Der Versammlungsort oder der Versammlungsplatz prägt nicht die Art der Gemeinde. Erst im dritten Jahrhundert nach Christus erfahren wir von einem Gebäude, das für die Zusammenkünfte von Christen reserviert war. So viel zum Einschub. Der Überbringer des Philemonbriefes. Wenn nun Tychikus der Überbringer des Kolosserbriefes ist, könnte er auch der des Philemonbriefes sein. Dass Onesimus selbst der Überbringer war, ist von den Umständen her wohl nicht anzunehmen. Da stimme ich Professor Hiebert bei. Nach dem Briefwortlaut erwarten wir, so wie er verfasst ist, erwarten wir, dass Philemon den Brief liest, ehe er Onesimus empfängt. Nicht empfängt er Onesimus zuerst und dann nimmt er den Brief aus seiner Hand und fängt an zu lesen. Umgekehrt scheint das die Reihenfolge zu sein. sodass wahrscheinlich der Tychikus es gewesen ist, der den Brief dem Philemon überreicht. Wo der Onesimus dann gerade in diesem Augenblick ist, wissen wir nicht. Vielleicht im Hintergrund steht er da, zitternd. Vielleicht ist er draußen, wir wissen es nicht. Nach dem Brief laut, ja, in Kolosser 4, Vers 16 ist von einem Brief an Laodicea zu lesen oder Laodikeia, der ebenfalls in Kolosse zur Kenntnis genommen werden soll. Die Argumente eines gewissen Auslegers namens Zahn, dass es sich um den Epheserbrief handle, überzeugen. Und in jenem Brief lesen wir, ähnlich formuliert wie im Kolosserbrief, das heißt im Epheserbrief, aber damit auch ihr um meine Angelegenheiten wisst und um das, was ich tue, wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, von allem in Kenntnis setzen, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe. Es hört sich genauso aus wie im Kolosserbrief, nicht wahr? Damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er euren Herzen Zuspruch gebe. Offenbar werden drei Briefe vom selben Träger um dieselbe Zeit überbracht. Vielleicht vier. Über den Ankunftsort des Briefes. Genau wo kommt der Brief hin? Es wird also allgemein angenommen, dass der Empfänger Philemon in bzw. in der Nähe von Kolosse wohnte. Diese Stadt lag am Lykos-Fluss. Im Tal des Lykos hatte die gute Botschaft von Jesus Christus erfreuliche Verbreitung genossen. Wir lesen im Kolosserbrief von vier Gemeinden in der Gegend. In Kolosse war eine. In Hierapolis noch einmal eine, in Laodikeia und im Hause eines Nymphas. Falls dieser nicht in Hierapolis wohnte, dann wäre das eins und dasselbe. Zwischen diesen Gemeinden scheint ein erfreulicher Kontakt gewesen zu sein. Nach Kolosser 4. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein leibeigener Knecht Christi, der alle Zeit für euch in Gebeten ringt, damit ihr steht als Reife und Vervollständigte in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er viel Eifer für euch hat, also für die Kolosser, und für die in Laodikeia und die in Hierapolis sind. Grüßt die Brüder in Laodikeia, auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikeia gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodikeia lest. Es entsteht also eine starke Verbindung zwischen diesen Gemeinden. Nun etwas, einen kleinen Überblick über den Inhalt unseres Briefes. Paulus, Gefangener in Rom, setzt sich bei seinem Freund Philemon ein, für seinen neuen Freund und jungen Bruder, den Philemon entlaufenen Sklaven Onesimus. Als Thema des Briefes kann man setzen, ein Unfreier, Paulus, setzt sich ein für einen anderen Unfreien, Onesimus. Beide sind gebunden. Hier plädiert kein begabter Anwalt nach den Linien eines edlen Rechts. Der Einsatz ist nicht ein Anruf an die Menschlichkeit des verletzten Sklavenherrn, sondern er geschieht im Raum der Versöhnungsbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Zuerst spricht der Sendbote Gottes, Paulus, von seiner Verbundenheit in Christus mit dem Briefempfänger Philemon. Das steht als erstes im Brief. Dann schreibt er von seiner Verbundenheit in Christus mit dem Entlaufenen, mit Onesimus. Zuerst seine Verbundenheit mit Philemon, dann seine Verbundenheit mit Onesimus. So setzt er sich ein für den Onesimus bei Philemon. Und so bringt er im Schreiben die zwei im versöhnenden Christus zusammen. Herzliche Feinfühligkeit und heiliger Ernst treffen sich hier in erstaunlicher Paarung. Hier sehen wir in Paulus Jesus am Werk. Wenn Paulus schreibt, schreibt der Geist Jesu hier. Hier ist Evangelium uns vor die Augen geführt. Versetzen wir uns nun für einen Augenblick in Gedanken nach Kolosse. Der Brief ist bei Philemon angekommen. Er hat ihn gelesen. Nun sieht er sich zwei Menschen gegenübergestellt. Einmal Paulus und dann Onesimus. Beide sind unfrei. Aber ihre Unfreiheit ist noch sehr verschieden. Onesimus war ein Nichtchrist gewesen. Seine Unfreiheit hatte dazu geführt, dass er Christ wurde. Paulus dagegen war ein Freier gewesen. Sein Christsein hatte dazu geführt, dass er ein Unfreier wurde. So gibt es heute Menschen, die wie Onesimus den Herrn Jesus nicht kennen und gebunden sind, gefesselt mit Stricken der Sünde. Dieselbe Sünde kann auch Christen, die Jesus einmal frei machte, wieder verstricken und binden. Der Hebräerschreiber spricht von der Sünde, die uns so gern umstricken will. Damit müssen wir rechnen. Deshalb müssen wir Stellung beziehen. Der Hebräerschreiber spricht also davon. Sie nähert sich uns wie ein Freund, dann fesselt sie wie der schlimmste Feind. Das lässt Gott manchmal zu, damit wir uns seiner besinnen und ihn anrufen. Jesus lehrt uns zu beten, führe uns nicht in die Versuchung. Diese Bitte legt er uns in den Mund. Sie ist notwendig. Denn wenn wir uns nicht in die Zucht nehmen lassen auf diese Weise, kann er es wirklich zulassen, dass wir in die verstrickende Sünde hineingeraten. Ist also keine leere Bitte, die sich erübrigen könnte. Sie ist notwendig, damit wir frei bleiben. Gott lässt das zu und er zerbricht, das heißt Jesus, zerbricht Ketten und lässt uns die himmlische Luft der wahren Freiheit tief einatmen. Kennst du diese Freiheit? Die Freiheit von der Gebundenheit an die Sünde, welcher Art sie auch sein mag. Dann gibt es die andere Unfreiheit, in die Jesus die Seinen, die er liebt, oft führt. Als guter Hirte führt er seine Schafe auch durch das finstere Tal, nicht nur bei Sonnenschein auf die schöne Weide. In das finstere Tal, wo der Tod lauert und wir uns im Angesicht von Feinden befinden. Die Söhne Korachs klagen zum Beispiel in einem Psalm: Ich bin eingeschlossen, kann nicht hinaus. Der Klageliederdichter lamentiert: Er hat mich verbaut und mich mit Galle und Mühe umgeben. Er hat mich umzäunt mit einer Hecke, sodass ich nicht herausgehen kann. Er hat schwer gemacht meine Fessel. Ich bin ein Gefangener. Meine Wege hat er zugemacht mit gehauenem Stein. Als wir im Krieg mit einer Kolonne nach Runingen im Norden von den Niederlanden ankamen, standen unsere Fahrzeuge, Militärfahrzeuge, vor einer Mauer. Man hatte den Weg versperrt mit einer schweren Mauer. Und so sei auf den Seiten war ein Graben. So ist es manchmal in unserem Leben. Entweder ein Graben oder eine Mauer, eine Hecke oder bittere Galle, was immer es ist, wir empfinden uns eingezäunt und können nicht raus. Das tut uns der Herr, der uns liebt. Israel steht, sieht sich am Schilfmeer umzingelt. Hinten die Ägypter, an den Seiten unwegsame Berge, vorne die Wassergrenze. Nur der Aufblick zu Gott ist frei. Hast du diese Eingrenzung auch erlebt, diese Freiheitseinschränkung? Du weißt nicht ein, nicht aus. Warum tut Gott das mit seinen Kindern? Auch wenn sie auf dem Weg des Gehorsams sind. Paulus gibt uns die Antwort. Seine Erfahrung erwähnt er in 2. Korinther 1. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Die Warum-Frage soll beantwortet werden. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr. Das Wort für Bedrängnis kommt von dem griechischen Wort, oder ist die Übersetzung des griechischen Wortes Phlipsis und bedeutet quetschen. Es kommt uns an die Gurgel und der Atem will uns ausgehen. Wir werden eingeengt. Unsere Luft, wir werden bedrängt, lebensgefährlich. Das hat Paulus kennengelernt. Unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus, legt Gott uns Bürden auf, die wir nicht tragen können? Ja, das sagt Paulus hier. Er hat uns beschwert mit einer Last, die wir nicht tragen konnten. Sie war über das Maß unserer Kräfte hinaus. Sie drückte und drückte und drückte. Wenn es weiter so gegangen wäre, wäre die Last am Boden angelangt und Paulus dazwischen. Über unsere Kraft beschwert wurden, sodass wir auch am Leben verzweifelten, nicht an Gott. Aber am Leben schon. Seine Antwort auf das Warum ist eine zweifache. Warum dieses Beschweren? Warum diese Einengung? Die erste Antwort folgt in dem nächsten Vers, in 2. Korinther 1, Vers 9. Jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt. Diese Last war so schwer, dass es Richtung Tod ging. Richtung Boden, wo er dann eine Leiche gewesen wäre. Wir haben das Todesurteil, das heißt, diese Bewegung, diese Last, diese Schwere, die er am Tragen war, war eine Erfahrung, die Richtung Tod ging. Es war eine Bewegung, ein Pfeil gleichsam Richtung Tod. Wir haben selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Ja, vertraut denn Paulus nicht auf Gott? Vertraut er sich auf sich selbst? Verlässt er sich auf sich selbst? Manchmal ja. Paulus ist wie Elia, ein Mann wie wir. Und jeder von uns hat die Neigung, sich auf sich selbst zu verlassen. Das sind keine leeren Worte von Salomo. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf deine eigene Fähigkeit. Verlass dich auf den Herrn. Das müssen wir immer wieder hören. Das musste Paulus bis zum Erfahren erleben. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Es ist dieselbe Kraft, die nötig ist. Ob vor einem sicheren Tode oder nach einem erlebten Tode zu befreien. Es braucht die Kraft, Menschen aus dem Tode herauszuholen, um Menschen, die einem sicheren Tod entgegengehen, zu befreien. Es ist derselbe Gott, den Paulus erlebt. Das ist die eine Antwort. Wir erleben dieses Bedrängen, damit wir lernen, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern dass wir lernen, uns auf Gott zu verlassen. Aber es gibt noch eine andere Antwort. Und die ist zu finden in den Versen zuvor, das heißt vor Vers 8, wo er von dieser Erfahrung spricht. Übrigens die einzige Stelle, wo er davon spricht. Keine andere im Neuen Testament gibt uns darüber Licht. Die andere Antwort liegt in den Versen zuvor. Vers 8 begann mit einem Denn, also einer Begründung. Die Erfahrung, die das Wort einleitet, hatte also ihren Grund in etwas bereits Erwähntem. Das finden wir in den Versen 3 und 4. Dort steht: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, keine Ausnahme. Warum? Warum die Bedrängnis und der anschließende Trost? Damit, das zweite damit, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, nicht mit dem Trost. Denn jeder von uns braucht seinen eigenen Trost. Das griechische Wort ist hier durch. Das heißt, jede Erfahrung, die wir mit Gott machen, ist eine, die uns irgendwie fähiger macht, anderen zu helfen. Es braucht nicht dieselben Worte zu sein, die uns halfen. Aber wir sind dann fähiger, anderen beizustehen und sie zu trösten in ihrer Bedrängnis. Durch den Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Trösten heißt aufrichten, ob mit Worten oder sonst wie. Wir sind Reben am Weinstock, sagt Jesus. Und die Rebe wird beschnitten, auch in ihrer Freiheit, damit sie mehr Frucht trägt. Das ist die Absicht. Die Gefangenschaft des Paulus, diese Bedrängnis, trug reiche Frucht. Sie führte dazu, dass unzählige ewigen Trost erfuhren aus dem Gefängnis in Rom, beziehungsweise aus diesem Haus, in dem er als Gefangener lebte. Viele hörten aus dem Munde des Geketteten in Rom die frohmachende Christusbotschaft. Ein Soldat nach dem anderen, ein Besucher nach dem anderen. Unter anderem nur Onesimus. Aus seiner Gefangenschaft kamen 5 Briefe, die nicht nur wenige Personen und Gemeinden genossen, sondern in das ewige Wort Gottes, das Neue Testament, einverleibt wurden. Und unzähligen durch die Jahrhunderte himmlische Speise gewesen sind. Das wusste Paulus noch nicht alles. Aber das müssen wir nicht wissen, was Gott für Absicht mit uns hat. Unsere Aufgabe ist es, ganz schlicht und kindlich dem Herrn zu vertrauen. Er meint es nur gut mit uns. Onesimus war ein Frucht dieser Zeit. Was dieser kürzeste Paulusbrief dem Onesimus, dem Philemon, der Gemeinde in Kolosse, ja den vielen Sklaven jener Zeit und der Zivilisation überhaupt bedeutet hat, werden wir erst in der Ewigkeit erahnen. Sehen wir uns seinen Text nun näher an. Der Brief kennt die übliche Haupteinteilung. Wer seine Bibel dabei hat, kann schnell feststellen, er hat wie fast jeder andere Brief, nicht alle, der Hebräerbrief hat nur 2 dieser Elemente, aber normalerweise hat ein Brief einen Eingang, bestehend etwa aus einem Gruß, dann einen Hauptteil und dann einen Abschluss. Der Briefeingang, das sind die Verse 1 bis 3 in diesem Fall, er besteht aus einem Gruß. Dieser Gruß hat wiederum 3 Elemente. Es hat Grüßende, es hat Gegrüßte und es hat ein Grußwort. Es muss nicht angenommen werden, dass dieses Wort, dieser Gruß, dass es sich hier dabei um die Angabe von Verfasser und Empfänger handelt. Denn Timotheus ist wohl nicht Mitschreiber des Briefes. Wer der Schreiber ist, erfährt man aus dem Inhalt. Wer Verfasser und Empfänger war, das dürfte aus dem nicht mehr erhaltenen Umschlag gestanden haben, sagt man uns. Wer sind nun die Grüßenden in diesem Fall? Vers 1. Zuerst steht der Name Paulus. Wie bezeichnet Paulus sich in diesem außergewöhnlichen Brief? Nicht als Apostel. Das braucht er in diesem Fall nicht zu tun und das wäre auch nicht angebracht gewesen. Es geht nicht um Apostolizität. Es geht um etwas anderes. Paulus schreibt in einer anderen Kapazität, aus einer anderen Eigenschaft. Er schreibt als Gefangener Christi Jesu, sagt er. So bezeichnet er sich. Paulus, gebundener Christi Jesu, schreibt er in Vers 1 und Mitkriegsgefangener in Christus Jesus in Vers 23. Gefangener Christi ist er in einem zweifachen Sinne. Als von Christus gefangen genommen. Christus hat ihn eingeholt, hat ihn gestellt vor den Toren von Damaskus und hat ihn gefangen genommen. Davon schreibt er in Epheser 4, Vers 8, wenn er sagt, Christus fuhr gen Himmel und nahm Gefangene gefangen. Das heißt, die zweite Gefangenschaft, Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, wir sind immer Gebundene, immer leibeigene Knechte, Sklaven, Douloi im Griechischen, immer. Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, jetzt aber leibeigene Knechte der Gerechtigkeit, nie frei. Vergessen wir davon. Zu viele Christen denken sich als freie Menschen. Vergessen wir davon. Wir sind Gebundene, an Christus Jesus geheftet, gekettet. Aber das ist Freiheit. Das ist die schönste Freiheit, die es geben kann. Und Gott binde mich mit Seilen seiner Liebe an ihn. Ich will nirgendwo anders sein. Manchmal klage ich. Man befindet sich wie ein Vogel in einer Hand. Wir möchten frei sein. Aber wo ist der Vogel am besten aufgehoben als in der Hand des Herrn Jesus? Petrus fragt, wo sollen wir denn hin? Das ist immer der beste Ort. Das ist unsere Freiheit. Das müssen wir aber lernen. Er ist also ein Gefangener Jesu. In einem geistlichen Sinne, 2. Korinther 2, Vers 14, Jesus zieht mich hinter ihm her wie ein Gefangengenommener, um seinen Duft zu verbreiten. Paulus ist ein Gefangener in einem anderen Sinne, als einer, dessen tägliches Los von seinem Herrn bestimmt ist und nicht von Menschen. Wenn er von Festus und von Felix in Gefangenschaft gehalten wurde, murrt er nicht. Es waren nicht die Gouverneure von Palästina, die ihm die Ketten beließen, sondern was ihn betraf, war das eine direkte Führung Gottes. Er wollte, dass er in einer Kette sei. Er sagte Ja dazu. Ich befand mich im Hause eines Geschäftsmannes in der Nähe von Basel, in Rien. Ich denke, wir wollten irgendwo hin. Ich saß, wartete. Und da sehe ich, nebst der Tür, hatte nicht lange vorher seine Frau verloren. Und da sah ich zwei Wörter. Ja, Herr. Das müssen wir lernen. Zu sagen, Wir sagen so gern wie Petrus, nein, Herr. Das geht nicht. Du musst eins dieser Wörter streichen. Entweder du streichst nein durch oder Herr. Aber du kannst nicht beides sagen. Das hat Paulus gelernt. Seine Gefangenschaft war eine Gefangenschaft Jesu Christi. Sodann erinnert er den Philemon hiermit, dass er wegen des Evangeliums bereit ist, alle Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Für Philemon ist das schwer, diesen Mann wieder zurückzunehmen. Er hätte ihn ohne weiteres töten können. Aber Paulus appelliert, und Philemon ist ja Christ. Paulus erinnert ihn daran, oder nicht erinnert, sondern erteilt ihm mit: Wenn du irgendwelche Unannehmlichkeiten durch diesen Fall erlebt hast, ich stehe gerade dafür. Und Luther sagt, dann übernimmt er das, was Jesus, tut er das, was Jesus getan hat. Jesus ist in die Bresche getreten für uns. Jesus ist unfrei geworden, um uns die Unfreiheiten in die Freiheit zu führen. Das tut Paulus hier. Er tritt in die Fußstapfen unseres Herrn. Fünfmal erwähnt Paulus dieses gegenwärtige Los, sein gegenwärtige Los der Gefangenschaft in diesem Brief. Der wohlhabende Philemon soll sich dieses Argument offenbar zu Gemüte führen. Paulus bezeichnet sich sodann als einen Arbeiter. Er nennt sich nicht ein Apostel, er nennt sich ein Gefangener, er nennt sich weiter, versteht sich als Arbeiter. So an zwei Stellen, in Vers 1 und Vers 24. In Vers 1 schreibt Paulus Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Und am Schluss spricht er von seinen Mitarbeitern. Er versteht sich also auch als einen Arbeiter zusammen mit anderen, die arbeiten für Jesus. Und wie hat er gearbeitet? In 1. Korinther 15 bekennt er: Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht tauge, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgte. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwies, ist nicht vergeblich geworden, sondern ich arbeitete mehr als sie alle. Das ist kein Selbstruhm, einfach eine Tatsache. Und er erklärt dann, dass es die Gnade des Herrn war, aber er stellt fest, er hat gearbeitet. Manche von uns tun das so nebenbei, nicht wahr? Gott bringe einen jeden von uns dahin, dass jeder von uns sich als einen Vollzeitler für Jesus versteht und sich ganz einsetzt für den Herrn Jesus und seine Sache. Wir sind nicht einfach Genießer des Evangeliums, wir sind Arbeiter. Paulus schreibt an die Philipper: Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, wenn der Herr will, dass ich weiter im Fleisch lebe, wird das für mich Arbeiten bedeuten. Wenn Paulus lebt, solange er lebt, wird er zu arbeiten haben. Er wird um die Frucht wissen, aber zuerst kommt die Arbeit. Der Apostel versteht sich dann als einen Streiter. Wenn Paulus in Vers 1 den Archippus einen Mitstreiter nennt, so versteht es sich von selbst, dass damit er selbst ein Streiter ist. Nicht natürlich im zänkischen Sinne, sondern als Kämpfer für den Herrn. Bruder ist eine weitere Selbstbezeichnung. Wenn der Apostel in Vers 7 und Vers 20 den Philemon als Bruder anspricht, so ist er, Paulus, das auch selbst, ein Bruder in Christus. Für einen Frontkämpfer im Reiche Gottes ist das nicht ohne Bedeutung. Paulus schreibt an die Thessalonicher: Wir hätten unser Gewicht zeigen wollen können. Wir sind ja Apostel. Und das hätten wir zur Geltung bringen können. Also sie hätten mit Gewicht ihre Autorität offenbaren können. Er sagt, das taten wir nicht. Wir waren wie zärtliche Mütter. Es ging uns um euer Wohl. Sie kamen als Schwache, stark in Christus, ja. Als Brüder. Es spricht unter anderem also von Demut. Man sagt von Spurgeon, dem Fürsten unter den Verkündigern, dass er sich wie ein Bruder unter Brüdern verhielt. Weiter nennt Paulus sich in Vers 9 betagter Paulus. Warum wohl? Denn alt in unserem Sinne war er zum Zeitpunkt dieses Schreibens noch nicht. Paulus ist nicht in unserem Sinne alt geworden. Warum sagt er das denn? Nun, er war ein Arbeiter gewesen. Und wenn er von Arbeit spricht, dann spricht er auch von Mühe. Und das hatte seine Spuren hinterlassen. Und er war alt geworden im Dienst des Herrn, gealtert unter diesem ganzen Stress. Viermal hat er Schiffbruch erlitten. Als er davon schrieb, waren es dreimal. Dazu kam dann die letzte in der Apostelgeschichte beschrieben. Man stelle sich das einmal vor. Ein Tag und eine Nacht schwebte er auf dem Wasser, nicht wissend, wie geht's jetzt hinaus. Früh gealtert, der betagte Paulus. Und Philemon, er sagt das so ganz kurz, ich betagte Paulus. Aber Philemon soll wissen, was das heißt. Er liebte seinen Herrn und deshalb war es so gekommen und möchte jetzt Philemon auch so den Herrn lieben. Das ist sein Anliegen. Und diese Liebe dem Onesimus offenbaren. Das sind so feine Arten und Weisen, wie man miteinander umgehen kann. Gott schenke uns diese Art, diese Feinfühligkeit, von der Paulus in Epheser 4 am Ende spricht. Paulus nennt sich Mitteilhaber. Einen Mitteilhaber nennt er sich in Vers 17. Er erklärt dem Philemon, er ist der gleichen Barmherzigkeit und der gleichen Vorrechte durch Jesus teilhaftig geworden. Wir genießen beide die Gnade des Herrn. Ich stehe dort, wo du stehst dort, wo ich stehe. Leben wir aus dieser Gnade, auch in diesem Fall. Timotheus ist ebenfalls ein Grüßender in Vers 1. Wenn Paulus hinzufügt, der Bruder, spricht das davon, dass er der bekannte Bruder Timotheus war. Gott schenke es, dass auch wir bekannt sind als echte Brüder und Schwestern. Timotheus dürfte aber auch als Zeuge erwähnt sein. Denn die Angelegenheit des Briefes ist sowohl eine juristische als auch eine christliche. Nach den Grüßenden werden die Gegrüßte erwähnt. In Vers 1 und in Vers 2. Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Geliebten, und Archippus, unserem Mitstreiter und der Gemeinde in deinem Hause. Als erstes steht natürlich hier der Name Philemon, der Hauptempfänger des Briefes. Wo Paulus ihn kennengelernt hatte, wissen wir nicht. Möglicherweise in Ephesus. Denn Kolosse lag östlich von Ephesus und Paulus war ja einige Jahre einmal in Ephesus gewesen. Und in dieser Zeit hat das ganze Hinterland das Evangelium gehört, von Ephesus aus. Möglicherweise also in Ephesus, als der Apostel dort evangelisierte. Denn in Kolosse scheint der Apostel bis jetzt noch nicht gewesen zu sein. Mit der Bezeichnung dem Geliebten bringt der Apostel nicht nur seine Zuneigung zu Philemon zum Ausdruck, sondern legt die Grundlage für seine bald zu folgende Bitte bezüglich Onesimus. Diese Bitte wird er wegen der Liebe tun. Er baut also die Sache der Liebe auf. Wenn Philemon unser Mitarbeiter genannt wird, heißt das wohl, dass er als tätiger Christ in Kolosse bekannt war, eventuell schon in Ephesus. Andere, die den Inhalt des Briefes ebenfalls zur Kenntnis nehmen dürfen, finden wir in Vers 2 genannt. Apphia, der Geliebten, höchstwahrscheinlich die Frau des Philemon, mit der er dann auch wohl als Erster unter Gebet den Inhalt besprochen haben dürfte. Dass Apphia im Besonderen gegrüßt wird, zeigt, wie Frauen im Bereich des Evangeliums in jener Zeit geehrt wurden. Archippus ist ein weiterer. Archippus, unserem Mitstreiter. Wir vergleichen die relevante, die verwandte Stelle in Kolosser 4. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein leibeigener Knecht Christi, der alle Zeit für euch in Gebeten ringt, damit ihr steht als Reife und vervollständigt in allem Willen Gottes. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn übernahmst, damit du ihn ganz ausrichtest. Frage: Trägt Archippus vielleicht zusammen mit Epaphras Verantwortung im Kreis der Gläubigen in Kolosse? Eventuell auch in benachbarten Orten? Und es kann sein, dass, wenn Epaphras, der erste Lehrende oder Prediger in dieser Gemeinde, jetzt in Rom ist, dass Archippus dann eingesprungen ist und deshalb diese Ermahnung, sei treu in deinem Dienst. Paulus fügt hinzu, der Gemeinde in deinem Hause, die lässt er grüßen. Aber dies ist ja ein Privatbrief, oder? Es geht ja um ein Plädoyer für Onesimus. Warum, was geht das die Gemeinde in Kolosse an? Zu dieser Gemeinde zählten möglicherweise auch glaubende Sklaven. Man kann sich gut vorstellen, mit welchem Interesse diese das Lesen dieses Briefes begleiten würden. Wenn Paulus das so schreibt, dann scheint er erwartet zu haben, dass der Brief nicht nur von Philemon und Apphia, seiner Frau, privat gelesen wird, sondern lässt die Gemeinde grüßen. Und es kann sein, dass er erwartet, dass der Brief öffentlich gelesen wird, früher oder später. Diese alle, die genannt worden sind, sind Mitzeugen der schwierigen Angelegenheit, die nicht nur von unmittelbarer, sondern von entscheidender Wichtigkeit auch für die Geschichte des Evangeliums ist. Das Grußwort ist ein sehr interessantes, ein übliches, aber nichtsdestoweniger interessant. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich weile gern bei diesem Gruß, der sich so oft im Neuen Testament befindet. Die Form ist ein Gebet. Gnade sei euch zuteil. Aber Gebete werden normalerweise in der zweiten Person gesprochen. Die erste Person, damit wir wissen, wovon wir sprechen, ist ich. Die zweite Person ist du. Die dritte Person ist er, sie oder es. In diesem Fall, wenn wir beten, sagen wir du zu unserem Gott. Wir gebrauchen die zweite Person, nicht er. Das wäre die Höflichkeitsform gewesen einmal, aber wir sagen so persönlich du zu unserem Gott. Aber Paulus betet hier in der dritten Person. Er spricht zu Philemon und zu den anderen dort. Und es ist aber dennoch ein Gebet. Das heißt, ein Gebet zu Gott in der dritten Person. Gerichtet also an zwei zu gleicher Zeit. Gnade wünsche ich dir, die aber von Gott komme. Und zu gleicher Zeit bittet er den Herrn um diese Gnade, die er dem Philemon wünscht. Das tun auch wir, wenn wir so etwas schreiben am Anfang unserer Briefe. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater. Die Elemente sind interessant, Gnade und Friede. Sie kommen aus zwei damals bekannten Grüßen. Gnade übersetzt das griechische Wort Charis. Charis ist das Angenehme, das Schöne, ein sehr großes Wort, enthält sehr viel, wird auch für Danke gebraucht. Man freut sich, bringt seine Freude über geschehene Güte aus, zum Ausdruck. Charis ist verwandt mit dem griechischen Gruß, der damals verbreitet war. Wenn der Offizier, als Paulus in Jerusalem gefangen genommen wird, einen Brief schreibt an den Gouverneur in Caesarea, dann grüßt er Chairete. So grüßt auch Jakobus am Anfang seines Briefes. Freu dich. So haben wir übersetzt in unserer Übersetzung, damit das zum Ausdruck kommt. Freue dich. Das heißt, die Gnade bringt Freude. Gott hat diesen Gruß, der damals verbreitet war, genommen und geheiligt und für sich als Gruß genommen, wenn er uns grüßt. Hier schreibt Jesus mit der Hand von Paulus und schreibt nicht nur an Philemon, nicht nur an Apphia, nicht nur an Archippus, nicht nur an die Gemeinde in Kolosse, sondern an alle, an die dieser Brief später gelangt, zu uns heute Abend. Gott lässt uns grüßen und sagt, Gnade sei dir zuteil. Was ist Gnade? Nicht nur das Freude bringen, jetzt im engeren Sinne, ist es zuerst, wenn wir mit Gott in Berührung kommen, Vergebung, nicht wahr? Wir erleben die Gnade in der Qualität, wie jemand sagte, von Sündern. Wir kommen mit Schuld und werden begnadigt. Aber dann lehrt uns die Schrift, dass wir immer wieder Gnade brauchen. Jesus macht Paulus in 2. Korinther 12 deutlich, dass Gnade von ihm aus gesehen, von Jesus, Kraft ist. Er sagt, es genügt dir meine Gnade. Denn, Begründung, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Das zweite Mal sagt er nicht, meine Gnade ist vollkommen und deshalb genügt sie, sondern weil Gnade Kraft ist, kann er jetzt Kraft sagen und sie genügt für jeden Fall. Gnade ist eine Form der Liebe Gottes. Er gibt uns die Kraft aus seiner Liebe. Also es lohnt sich, über dieses Wort nachzudenken. Und dann Friede, nun das ist uns vielleicht geläufiger. Heute wissen wir, dass das der hebräische Gruß ist, Shalom. Luther übersetzt aber richtigerweise, geht es dir wohl. Denn Friede im hebräischen Sinne ist viel mehr als nur das Ausbleiben von Zwistigkeiten. Friede ist alles das, was gedeihen darf, wenn kein Streit da ist. Wohlstand, Wohlergehen. Friede ist das, was folgt, wenn die Gnade ihr Werk getan hat. Die zwei kommen immer in dieser Reihenfolge, nie umgekehrt. Du kannst keinen Frieden mit Gott erleben, bis du begnadigt bist. Du musst erst Gnade erleben. Aber wenn du die Gnade Gottes erlebst, dann kehrt der Friede ein. Bleibt nie aus. Das ist die Reihenfolge. Beide wünscht der Apostel dem Philemon. Ist das nicht eine gute Grundlage für seine Bitte später? Die Grundlage ist sehr wichtig. Wenn wir dann zur Bitte kommen, brauchen wir uns nicht viel Zeit da zu nehmen. Denn hier werden die Weichen gestellt. Wenn die Weichen gestellt werden, dann kann der Zug fahren. Aber zuerst muss sorgfältig geklärt werden, wo geht's hin und wie geht's dahin. Dieser Gruß hat also eine neue Bedeutung. Sie sind alte Grüße, aber sie haben neue Bedeutung gewonnen, heilige Bedeutung. In diesem Brief haben sie besondere Bedeutung. die Quelle dieses Grußes. Von wem kommt denn solche Gnade? Von wem kommt ein solcher Friede? Ein solcher kann nur von Gott kommen. Ich führe einen deutschsprachigen Bibelkreis mit Einwanderern aus Deutschland in unserer Gemeinde, an unserem Ort. Nicht alle sind aus unserer Gemeinde. Und wir sprachen kürzlich von diesem. Es war ein Gast zugegen, er war aus Deutschland zu Besuch da. Und ich sprach davon, dass Gnade nur von Gott kommen kann. Aber ich hatte gesagt, dass Gnade auch Vergebung bedeutet. Und dann sagt er, aber wir müssen doch auch vergeben, also begnadigen. Ja, ja, in einem gewissen Sinne, vergeben heißt vom Griechischen her loslassen. Aber die Sünde wegnehmen und wirklich begnadigen, das kann nur Gott tun. Und Paulus wünscht diese Gnade und diesen Frieden von Gott, dem Vater, das ist auch ein reiches Thema in sich, und vom Herrn Jesus Christus. Hier ist ein Hinweis darauf, ich glaube, Bruder Hiebert macht uns darauf aufmerksam, dass Jesus und Gott, der Vater, auf einer Stufe stehen. Hier haben wir wieder noch einen Hinweis, dass unser Herr Jesus nichts weniger ist als Gott selbst. Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, hat uns die Gnade Gottes in das Leben gebracht. Und diese Gnade möchte walten in unserem Leben. Ich bete immer wieder, dass ich diese Gnade am Werk sehen möchte um mich her. Denn heute nimmt die Finsternis dermaßen zu, dass man erschrecken könnte. Ab und zu lässt uns der Herr das sehen und dann freuen wir uns. Und wenn wir es nicht sehen, müssen wir weiter beten, weiter harren auf den Herrn. Aber ihn wollen wir immer vor Augen halten. Wir haben hier eine sehr schwierige Angelegenheit. Aber Paulus lenkt hier durch die Gnade des Herrn, durch den Herrn Jesus, unseren Blick, auch in unseren Situationen, die so irdisch sein können, so alltäglich, so schwierig, so unhimmlisch. Paulus lenkt unseren Blick in diesem Brief auf den Herrn Jesus. Und wollen wir ihn nie aus den Augen verlieren? Dafür könnten wir beten, nicht wahr?